Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 26. Februar und hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Vincent.
Und Rebecca Simoneit-Barum. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir freuen uns, dass wir heute wieder einen Gast dabei haben. Und es ist niemand anders als unsere wunderbare Regisseurin Kerstin Krause.
Hallo!
Hallo Kerstin, herzlich willkommen. Es ist so schön, dich zu sehen. Wir sehen dich ja und es ist wundervoll, dich zu hören. Da haben wir ein richtiges Schmankerl für unsere Hörer, für unsere Lindenstraße-Fans. Eine wunderbare Regisseurin, mit der wir über viele Jahre sehr gerne zusammengearbeitet haben. Und wir stellen heute auch eine ganz besondere Folge vor, die du uns mitgebracht hast.
Ja, aber bevor wir das tun, gratulieren wir drei ganz, ganz besonders herzlich einem Geburtstagskind, das uns sehr, sehr am Herzen liegt und das in diesen Tagen seinen 90. Geburtstag hat. Und es ist
Marianne Roget.
Unsere liebe Maria, die Grande Dame der Lindenstraße. Obwohl, da sagt man ja immer, das wäre Anna Telluren, aber ich würde sagen, Marianne hat auch viel Schick da reingebracht, muss man sagen. Wir haben nochmal die Italien-Folge auch mit ihr auf, wo war das, Rebecca?
Ischia.
Da? Auf Ischia besprochen, wo sie ganz elegant durch einen Pool mit einer wunderbaren Badekappe geschwommen ist.
Ja, also Marianne immer ein Idol für mich, optisch wie auch als Schauspielerin. Es war immer eine absolute Wonne, mit ihr zu drehen. Sie war unglaublich unterstützend, auch für uns Kinderschauspieler damals. Immer eine große Hilfe und einfach immer sehr, sehr positiv. Ja, und ich habe sie bewundert für ihre Eleganz und für ihren Stil und für ihr Selbstbewusstsein. Und das hat sie alles ja auch heute noch mit stolzen 90 Jahren. Also man kann wirklich nur gratulieren und ich hoffe, sie auch einmal wieder zu sehen.
Sie hatte immer die schönsten Beine, wenn ich das mal sagen darf. Und da ist sie extra mal auf eines meiner Abschlussfeste gekommen. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten ja diesen schönen Innenhof, wo wir im Sommer auch gegessen haben. Und sie konnte ganz lange bleiben, ich glaube, weil sie eine Vorstellung hatte. Und dann hatte sie so was Kurzes an und schwarze Strumpfhosen, unglaubliche Beine und hat gesagt, extra für dich zu deinem Abschlussfest.
Ja, vor allen Dingen doppelt gesegnet. Sehr immer schönes Haar, hübsch, ein unglaubliches Dekolleté und dazu noch fantastische Beine. Also da hat der Schöpfer mehrfach ins Glas der Wonne gegriffen, würde ich sagen.
Bei der lieben Marianne. Und sie hat, was sie immer gesagt hat, es riecht hier in den Gängen immer etwas nach Linsensuppe. Und deshalb ist das so witzig, dass wir jetzt bei der Linsenstraße sind.
Aber heute sprechen wir jetzt erstmal über eine besondere Folge. Kerstin, du hast dir diese Folge auch gewünscht, weil das eine besondere Folge ist. Und das ist die Folge 1566 aus dem Jahr 2015. Und die heißt Lea will eine Chance. Und das ist bei ARD Plus die Staffel 31, die Folge 6. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, Kerstin. Warum? Weil sie auch anders erzählt als sonst, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Ich habe sie mir jetzt eben gerade auch nochmal angeguckt und habe gedacht, meine Güte, es passiert ja in dieser Folge so viel, dass man eigentlich alleine daraus, was in dieser Folge passiert, hätte man eigentlich eine Doppelfolge machen können. Wir mussten ja auch in unglaublich vielen Zeitsprüngen erzählen, war ja das, also einerseits ist es ein Kammerspiel, es findet ja fast alles statt in Wohnung Beimer und dann wird ja aber auch durch Timo Nina hinzugezogen, die informiert dann das Sondereinsatzkommando und da wird unglaublich schnell dann in Zeitsprüngen erzählt, zack, auf einmal sind die am Supermarkt, zack, dann kommen die angefahren, dann haben die ziemlich schnell bei Hans in der Küche auch ihre Einsatzzentrale aufgebaut. Parallel sehen wir immer, wie Scholz, Mutter Beimer und Lea gefangen hat. Lea schlägt er ja auch mit dem Bügel nieder. Und das geht so schnell, dass ich gedacht habe, also Alleine diese Folge, die hätte man wunderbar mindestens in einer Stunde erzählen können.
Ja, eine unglaubliche Atmosphäre, die diese Folge rüberbringt, wie du schon sagtest, obwohl wir die meiste Zeit in der Wohnung Beimer sind. Für mich war der große Schnitt der Moment, als wirklich die Polizei, also dieses Spezialeinsatzkommando, ankommt. Das fand ich wahnsinnig spannend. Da ist richtig mein Blutdruck hochgegangen beim Zuschauen, weil allein auch durch die Kameraführung, also diese Energie, die du da irgendwie erzeugt hast in dieser Folge, durch die Blickwinkel, die wir haben, durch die Motions, hat das etwas in mir ausgelöst. Und deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du darauf gekommen bist, diese Folge genau so zu inszenieren. Also mit dieser Energie und mit dieser Kameraführung, die einfach doch mal ein bisschen anders war, als wie wir es bei der Lindenstraße gewohnt waren.
Ja, mache ich. Vorab muss ich nur kurz sagen, das war ja eine von 8 Folgen. Und man hat ja dann immer bei der Lindenstraße, wir haben ja immer einen festen Kameramann, wo Regie und Kamera immer zusammen auflöst. Also auflösen bedeutet, man überlegt sich, wie gestaltet man die Szene, wo stehen die Kameras, wie bewegt man die Kameras, wie bewegt man die Schauspieler, also grob, nicht? Und ausgerechnet bei dieser unglaublich wichtigen Szene war aber der Kameramann, musste nach Polen und ich hatte einen Kameramann, mit dem ich überhaupt, also ich habe das auch wirklich ohne Kameramann komplett dann aufgelöst. Das war sehr schwierig. Und dann habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht und dann kam ich auf die Idee, das beantwortet auch deine Frage. Ich habe gedacht, also es passiert unglaublich viel in der Folge, wir haben wahnsinnig viel Action, es ist die ganze Zeit so eine sublime Spannung. Und da habe ich mich schon mal, auch in der Wohnung sieht man das, was wir ja selten durchgehend gemacht haben, ich habe mich eigentlich durchgehend, zumindest für alles in der Wohnung, für Handkamera entschieden. Also alles wurde aus der Hand gedreht, dass man so ein bisschen so einen dokumentarischen Gefühl hat, als wäre man so persönlich mit dabei. Das war sehr ungewöhnlich, das haben wir in der Lindenstraße eigentlich nie gemacht oder wenn, dann nur für bestimmte Sequenzen. Und bei dem SEK waren ja damals dann Drohnen noch nicht so üblich, aber da habe ich mich dann für eine Drohne entschieden und das macht es natürlich auch aus, weil die Drohne, die fliegt diesen Einsatzfahrzeugen entgegen, die fliegt hinter diesen Einsatzfahrzeugen hinterher, das macht natürlich ein gutes Tempo. Und die fliegt auch, wenn die durch das Tor gehen zum Hof, fliegt die auch mit den Einsatzkräften durch das Tor in den Hinterhof.
Ich finde, Marie-Louise hat ja gar keine Frisur. Diese Haare, ne, die sie sonst immer so, also die sonst immer so sind, sind anscheinend jetzt nach dem, also wie zusammengefallen. Sie ist irgendwie, also das macht wahnsinnig was aus, finde ich, die Maske hier nach dem Tod jetzt von Erich. Das, was jetzt hier gespielt wird, hat Helga Beimer in ihrem Leben ja noch nie erlebt. Und man spürt sehr stark, dass das alles etwas ist, diese gesamte Situation, die jetzt hier mit Lea, mit dem Verdacht, also schon auch in den Folgen vorher, man spürt die ganze Zeit, dass sie sich staunend und ängstlich da durchtastet eigentlich. Das finde ich eigentlich auch toll gespielt von Marie-Louise. Für die ist das was ganz Neues irgendwie.
Ja, die war neu und das muss man natürlich sagen, das haben wir gemeinsam wirklich, weil du mich nach dem Vorbereitungscontainer gefragt hast, da haben wir viele Gespräche im Vorfeld geführt mit Knut, natürlich mit Marie-Louise, mit Lea auch ein bisschen, aber vor allen Dingen mit den beiden Älteren. Also was die Haltung betrifft, was die Maske betrifft, die Haare, das Kostüm, natürlich auch, was man für ein Klebeband nimmt, weil das wurde ja oft abgerissen, das darf ja nicht wehtun. Und das haben wir ja schon die Folgen vorher ein bisschen eingeführt, Marie-Louise als Trauernde, also schwarz gekleidet, schwarze Schuhe und auch diese Haare, das war auch eine Mitidee von ihr.
Ja, das fand ich nämlich so toll. Also man kennt die Haare so nicht. Das ist auch von der Maske her ganz toll. Man kennt sie eigentlich immer nur gut frisiert oder.
Und das Geheimnis dahinter ist ja, das ist das Naturhaar im Grunde von Marie-Louise. So sieht Marie-Louise aus, wenn sie eben nicht in die Maske geht oder nicht zum Friseur, dann liegen die Haare so. Und deswegen finde ich das super von Marie-Louise, dass sie das vorgeschlagen hat dafür. Aber erzähl mal weiter, Kerstin.
Ja, also das fand ich auch toll. Es war großartig. Wir hatten auch eine Szene dann, ich glaube, es passierte in diesem Stunt von Lea, wo Lea mit den Bügeln niedergeschlagen wird. Und wir hatten schon einiges angedreht. Und dann stoß sich Marie-Louise irgendwie den Zeh und die hat diese Probleme mit Gerinnung. Und dann hat dieser Zeh immer die ganze Zeit geblutet. Und sie wollte nicht mit Schuhen weiterspielen. Wir hatten aber, weil wir nicht chronologisch drehen, schon viel gedreht. Und ich habe gesagt, Marie-Louise, das geht nicht. Es gibt einen Anschlussfehler, wenn du mal Schuhe anhast, mal nicht. So mal so eine Kleinigkeit, auch was dann passieren kann. Und dann ist die arme Marie-Louise immer mit ihrem dicken, blutenden Zeh immer wieder in diesen Schuh und hat weitergespielt. Was natürlich in der leidenden Situation
nicht schlimm,
sehr hilfreich war. Ja, das hat sie mir neulich noch, als wir in Bad Godesberg essen waren, hat sie noch zu mir gesagt, du warst aber auch immer so streng. Da habe ich mir dann den Zeh gestoßen, hat geblutet. Und du hast drauf bestanden, als ich die Schuhe wieder anziehe.
Ja. Das ist, aber heute das ist gut. Was mir auch sehr aufgefallen ist in der Folge ist, wie alt alle geworden waren. Denn wir, Klaus und ich, springen ja durch die Jahrzehnte, wenn wir über die Folgen sprechen, und hatten immer mal wieder einen jungen Hanjo oder eben einen jungen Hans oder eben auch einen jungen Andi Zenker. Und in dieser Folge waren das alle schon drei alte Herren. Und das kam mir ganz extrem vor in dieser Folge, auch als Andi Zenker von der Polizei aus dem Supermarkt geführt wird, wie beunruhigt er dann ist. Also das hat mich wahnsinnig gerührt. Na, es hat mich wahnsinnig gerührt und ich wollte ihn umarmen, meinen Daddy, und bei ihm sein. Und als er dann auch später Timo so umarmt und für ihn da sein möchte, weil er eben ins Haus gelassen wird. Also diese ganzen Charaktere jetzt auch noch mal im Alter zu sehen, vor 10 Jahren, ja jetzt doch wieder, oder vor 11 Jahren, ja, das ging mir nah, total. Es ist dann doch immer wieder Familie, wenn wir die Figuren so anschauen.
Ja, das stimmt. Das geht mir aber auch so. Ich meine, ich war ja immerhin 15 Jahre bei der Lindenstraße dabei und ich habe es wirklich auch sehr, sehr, sehr geliebt. Und mir fehlt es auch. Ich vermisse es sehr. Es war eigentlich von allen meinen Produktionen die beste Zeit, muss man wirklich sagen, ja. Und man ist auch, wenn man dann, also als Regisseur ist man ja immer so ein bisschen der Gast und der einsame Wolf. Man kommt und geht. Aber dieses Wiederkommen, das war so vertraut. Und so wie du sagst, es war eben wie Familie. Es war wie ein großes Ensemble. Es hat einen großen gegenseitigen Respekt und ein großes Vertrauen gegeben. Man musste sich natürlich trotzdem auch immer wieder neu bewähren. Aber es war eine ganz, ganz besondere Zeit mit ganz besonderen Menschen, die zusammen alt geworden sind, in der Serie, außerhalb der Serie. Und das ist schon einzigartig, finde ich.
Kannst du uns so eine kleine Diskografie geben nochmal? Moment. Wann waren deine ersten Folgen? Wann war diese Pause? Und bis wie nah am Schluss hast du noch mit uns gedreht?
Ja, meine erste Folge, das war 2003. Da war ich 40. Als ich 40 war, habe ich angefangen, Lindenstraße zu drehen. Und das hieß, das war die Folge Kinderkrankheiten. Und genau, die wurde 2003 gedreht. Ich habe 2004 gesendet. Und dann gab es aber, es gab keine Pause. Ich habe dann die 15 Jahre, wo ich da war, komplett ohne Pause gedreht. 2018, aber nicht wissend, dass 2019 das letzte Jahr sein wird, habe ich mich dann für ein Jahr beurlauben lassen, weil ich gerne Soko Wismar drehen wollte, was ich auch gemacht habe. Und dann ging es aber leider nicht weiter. Also das wusste ich aber nicht. Aber ich habe dann wirklich 15 Jahre ohne Pause jedes Jahr eine Staffel gedreht. Mhm.
Und das waren immer 10 Folgen? Oder wie viel waren eine Staffel?
Das war sehr unterschiedlich. Also am Anfang waren es, glaube ich, 8, dann waren es mal 9, dann waren es mal 11, dann waren es mal 12, dann waren es mal 10. Dann habe ich ja auch für den Wolfgang, als der ja in der Vorbereitung, also als er tot war plötzlich, habe ich ja mir mit Herwig seine Staffel geteilt. Oh, da habe ich mehr gemacht. Da habe ich, glaube ich, 15 oder sogar mehr gemacht. Also, aber eigentlich hat man immer so zwischen 9 bis 12 gemacht.
Hast du dich denn bei der Lindenstraße aktiv beworben?
Ja!
Ja.
Ja, da habe ich wirklich. Weil hier war auch eine der Fragen von einem der Fans, von dem Rolf. Wie kamst du als Regisseurin zur Lindenstraße? Und ich habe in der Tat, weil mir das so gut gefallen hat, habe ich denen einfach geschrieben und mich wirklich wie so eine richtig klassische Bewerbung da vorgestellt. Da war damals der Hut noch da. Und dann hat das aber irgendwie, Joachim Huth, da hat es aber nicht geklappt. Und dann hat er gesagt, ja, also wissen Sie, bei uns irgendwie, da muss man schon tot umfallen, damit da jemand Neues wieder zur Tür rein kann. Und dann fiel aber Gott sei Dank keiner tot um. Man verabschiedete sich aber von einem Regisseur.
Aha.
Und dann bekam ich nochmal eine Einladung. Da war ich erst bei Corinna Kiesewetter im Büro und danach bei Hans. Und Hans hatte eine Kehlkopfentzündung, wir konnten uns eigentlich kaum unterhalten, er hat ein bisschen geflüstert. Und dann war das aber ein gutes Gespräch, gab aber noch nicht so eine richtige Zusage, aber er hat gesagt, ja, also Mädel hat er immer gesagt, ich kann mir vorstellen, dass du hier reinpasst und dann, das könnte was werden. Und später hat er mir dann erzählt, die Corinna, das war immer so sein erweitertes Bauchgefühl. Ja, wie fandst du die denn jetzt? Und dann hat die gesagt, ja, die ist, ja. Die, also doch, die passt, ja. Die ist nett, die ist klasse. Und hat er gesagt, und Corinna war dann eigentlich das, da, dann habe ich gedacht, wenn die Corinna das aussagt, das probieren wir mit der, das probieren wir und so kam ich zur Lindenstraße, ja. Und kam und blieb.
Was ich ja immer so erstaunlich finde, habe ich nochmal vorhin drüber nachgedacht, bei uns Schauspielern war das ja oftmals so, dass wir ja nur an bestimmten Tagen da waren. Ne? Also wir kamen und gingen ja oftmals, wieder kamen und gingen. Die einen kamen öfter, die anderen kamen weniger. Aber jetzt, wenn man so eine ganze Staffel macht, du bist ja viel enger eigentlich mit dem Team zusammen als mit den Schauspielern, oder? Als Regisseur, weil da ist man als Regisseurin doch den ganzen Tag eigentlich mit den Menschen zusammen. Und ich weiß von meiner Seite her, ich habe mal einige dann später auch vom Team natürlich über die Jahre kennengelernt, aber das hat auch eine längere Zeit gedauert, als das wahrscheinlich bei dir der Fall gewesen ist.
Ja, das stimmt, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also sage ich mal so, man ist ja in dem Team nicht mit allen gleich nah. Also jetzt mit dem Beleuchter, der ist natürlich genauso gleichwertig auf Augenhöhe wie alle anderen, aber da, mit dem rede ich so ganz anders, weil das gibt da immer, in was für einem Kontext stehe ich dann immer gerade. Eng ist man vor allen Dingen mit dem Kameramann oder der Kamerafrau, natürlich mit der Regieassistenz, weil das ist ja die linke und die rechte Hand. Und man ist vielleicht quantitativ, bin ich mehr mit dem Team zusammen, aber intimer, ich sag mal wirklich intim, ne, ist der Kontakt zu den Schauspielern. Also ja. Weil ich muss sie ja irgendwie fühlen, ich muss sie ja spüren. Ich muss denen vertrauen, dass ich die laufen lassen kann. Die müssen mir vertrauen, dass ich sie beschütze und dass ich sie auch machen lasse. Und ich finde so das Ding zwischen Regie und Schauspieler und Schauspielerin, das ist was total Intimes. Und was man mit dem Team hat, ist eigentlich oft eher technisch. Ja, also da muss man diese intime Beziehung, die man hat, aus der man dann eben versucht, Bilder und Töne und ein künstlerisches Projekt am Ende zu haben, das muss man halt mit den Technikern versuchen, so umzusetzen, dass das rüberkommt zum Schluss. Und eine Kamera erzählt ja anders als eine Theaterbühne. Also du musst eben auch schon gucken, in welcher Situation brauche ich jetzt ein Close-up? Und in welcher Situation muss ich jetzt unbedingt mal eine Totale zeigen? Und in welcher Situation darf ich auf gar keinen Fall in eine Totale schneiden, nämlich wenn es zum Beispiel intim ist oder nah. Und das ist eher, was mich mit dem Team verbindet. Ja, mit dem Team geht man vielleicht dann natürlich öfter mal was abends essen oder trinken, weil die Schauspieler schon wieder längst im Kubus sitzen. Aber in der Arbeit, in der reinen Arbeitssituation, das ist ja fast wie eine Liebesbeziehung, die man hat zwischen Regie und Schauspieler, finde ich.
Also im besten Fall, also ich möchte das einfach auch mal spiegeln, denn 30 Jahre Lindenstraße war ja auch eine lange Zeit, in der ich gespielt habe. Und es war eben auch immer anders. Mit jedem Regisseur oder jeder Regisseurin war das Arbeiten anders. Und es gab Regisseure, da habe ich mich nicht auf die Arbeit gefreut, weil ich einfach wusste, da ist keine Chemie, da macht es mir keine Freude. Dann war es mehr eine Pflichterfüllung, das Drehen. Und ich war froh, wenn ich wieder weg war. Und es gab mir nichts. Und dann gab es wieder andere, unter anderem auch mit dir, wo ich das Gefühl hatte, ich werde als Schauspielerin gesehen. Und dementsprechend auch gefördert, weil es dich interessiert, wie die Umsetzung ist. Und dass man darüber eben auch reden kann und ins Gespräch kommen kann und dann dementsprechend auch nicht jeder Tag gleich ist, sondern jede Szene, jede Situation und jeder Tag kann anders sein. Und das ist dann natürlich eine sehr fruchtbare Arbeit, die auch Spaß macht. Denn es gibt nichts Schlimmeres in der künstlerischen Tätigkeit, als wenn man das Gefühl hat, man rackert hier nur was runter und kreiert nicht wirklich etwas. Und jetzt muss ich sagen, das war wirklich eben auch mit jedem anders. Und kurz zum Team. Also ich hatte hauptsächlich Freundschaften und Beziehungen mit dem Team über die 30 Jahre und sehr wenige Freundschaften, die über Studio hinausgingen zu Co-Schauspielern. Und das sah man ja auch an der Runde, sag ich mal, die zur Hochzeit meines Sohnes kam im Sommer, wo Klaus ja auch dabei war. Da sieht man, dass da eben auch sehr viel mehr Leute vom Team dabei waren, als eben von Schauspielern. Ne?
Hast du eigentlich mal Erotik inszenieren müssen in der Lindenstraße?
Ja. Und zwar interessant, ja, einige Sachen. Also ich habe, es gibt ja diese künstliche Befruchtung, die ja auch durchaus erotisch war zwischen Tanja und Susanne. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert. die wurden künstlich befruchtet und es war aber eine Liebesszene. Und Hans hatte ja auch immer die Eigenschaft, der ist ja einmal im Jahr mit uns Regisseuren essen gegangen. Und dann hatten wir auch immer also sehr ausgiebige, sehr gute Arbeitsgespräche. Und dann redeten wir natürlich auch über diese Szene, die ja für alle echt, also nicht so einfach war. Künstliche Befruchtung von zwei Frauen und so. Und dann Hans, der hatte Ideen. Ich habe nur gedacht, die Mädels sind wahrscheinlich froh, dass ich das drehe und nicht Hans. Der hat dann gesagt, ja, das musst du genau zeigen. Und mit der Kamera zwischen die Beine. Und dann, ja, nee, Hans, also Pornos drehen wir hier noch nicht. Ja, aber wenn ich das nochmal zu Ende führe, weil es ging ja darum, ob ich Erotikszenen gedreht habe und wie man das ja letztendlich macht und was es für Vorstellungen gibt. Es ist vielleicht noch wichtig, da gab es noch keine Intimcoaches. Heutzutage hat man ja Intimcoaches an den Sets, weil ja auch schon mal, also es muss ja alles besprochen werden. Es kann ja nicht sein, dass es eine Kussszene ist. Das hatte mir auch mal eine Schauspielerin erzählt, als sie in mein Taxi gestiegen ist auf dem Rückweg. Und hat sie gesagt, oh, ich bin so froh, dass du jetzt die Regie machst. Letzte Woche, als wir uns das erste Mal küssen müssen, da hat der Regisseur einfach den Schauspieler gesagt, steck ja mal die Zunge in den Hals. Dafür gibt es mittlerweile Intimcoaches. Sowas darf nicht passieren ohne Absprache. Und ich habe natürlich auch mit den beiden Mädels lange in meinem Regiebüro gesessen und wir haben sehr, sehr genau überlegt, wie wir das inszenieren. Wir haben natürlich viele Close-Ups gemacht, damit man auch sieht, okay, wie funktioniert technisch so eine künstliche Befruchtung. Man muss ja diesen Container auch zeigen. Das war auch sehr lustig, als der Bote kam und den gebracht hat. Und dann nehmen die den Deckel hoch und dann kommt da so Dampf raus, als wenn da so ein Alien drin wäre. Also wir haben es auch versucht mit Humor, ja, damit man da nicht so ein Fremdschämen hat. Also es ist ganz wichtig, fand ich, Humor in so einer Szene. So wie es ja auch wichtig ist, dass man im Bett auch mal lacht. Also das, was du denkst, so, oh, was machen die denn da?
Oh, ja.
Und dann haben wir es natürlich im Endeffekt hauptsächlich natürlich über die oberen Bereiche, über die Gesichter und über die Emotionen erzählt. Ne? Aber ich hatte ja auch mal diese Vergewaltigungsszene von Momo und Angelina. Und auch da waren es natürlich, da habe ich extra mich mit Moritz vorher getroffen und mit Angelina dann Stunden vorher geredet, weil anders als sonst, wo man die Schauspieler auch laufen lässt, aber da musst du ja echt jeden Handgriff irgendwie fast besprechen. Ne? Das war sehr schwierig und hat aber dann, weil wir das sehr lange besprochen haben und geprobt haben auch vorher und das dann so mit großem Vertrauen an den Start ging, hat das sehr gut funktioniert. Aber das ist eigentlich, im Grunde genommen ist für mich eine Sex- oder eine Intimszene zu drehen, das ist so, als wenn ich einen Chirurg in einem OP wechsle zum Beispiel. Weil dann müssen sich ja alle gut fühlen und da musst du sehr klare Absprachen haben. Also das sieht vielleicht später erotisch aus, aber das ist irgendwie, als würdest du hier eine Bauch-OP oder eine Herz-OP eigentlich machen, ja.
Also ich habe das in der Lindenstraße, also ich hatte nie jetzt so eine intime Szene oder einen Intimcoach hatten wir ja eigentlich nicht, dass ich wüsste, dabei. Ich weiß nur noch, dass ich damals mit dem Christian, also auch ein Freund von Rebecca, eine Szene hatte, wo ich einen heterosexuellen Mann leidenschaftlich küssen sollte. Dann habe ich zu Christian gesagt, Christian, ganz ehrlich, dieses Lippen aufeinander rumwälzen, können wir mit Zunge küssen? Habe ich ihn wirklich gefragt.
Oh und dann
hat er auch gesagt, ja, okay, machen wir, ist okay. Ja, aber da hätt's, das ist natürlich etwas so, das ist natürlich, da muss man natürlich so einen Schritt gehen. So, ich mochte den Christian, hatte da keine Schwierigkeiten, ihn zu fragen. Aber ich glaube, Intimcoaches sind doch heute einfach ein Segen, weil das ist irgendwie auch so eine Vermittlung der Absprachen zwischen Schauspielern. Also wo greife ich dich hin, tue ich dann hier, da greife ich hin, hier liege. Und es gibt ja ganz, ganz super, fast schon soft-pornomäßige Erotikszenen, wo das doch alles ganz genau festgelegt werden muss. Das, glaube ich, ist auch das, was du meintest. Oder hast du denn schon mal mit einem Intimcoach zusammengearbeitet oder zusammen auch so eine Szene erarbeitet?
Nur ich und die Schauspieler. Das ist ja jetzt so im Kommen, dass es intim kostet natürlich viel Geld. Das versuchen die ja immer bei den Serien nicht zu bezahlen. Die versuchen ja auch Stunts ohne Stunt-Koordinatoren mittlerweile zu drehen. Es gibt bestimmte Dinge, da müsste man dann drauf bestehen, auch gleichzeitig Intim-Coach, wenn ich sowas gedreht habe.
Aber ich glaube, dass man dir da eben auch als Schauspieler vertrauen kann, Kerstin. Und ich bin mir ganz sicher, bei so manch anderen Regisseuren, speziell bei Männern, muss es einfach so sagen, hätte man vielleicht dieses Vertrauen nicht so abgeholt zu werden, wie man es wünscht. Ganz egal, ob man eine Frau ist oder ein Mann. Davon bin ich überzeugt. Dazu haben wir einfach auch schon zu viel erlebt.
Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es gibt natürlich auch sowas, also wir hatten ja auch mal ein Striptease. Nico macht ja ein Striptease im Hotel. Und da fasst ihn ja keiner an, aber das musste natürlich auch, das ist ja auch wie ein Intimcoach, ich muss ihn ja Fragen machen, was er bereit ist, in welche Bewegungsabläufe zu gehen, was er bereit ist, vor der Kamera zu zeigen. Und es ist halt auch wie ein Intimcoach. Nicht? Und das war aber sehr lustig. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dieser Striptease im Hotel war sehr schön.
In dieser Folge, ganz zum Schluss, kommt es ja auch zu diesem Abführen eigentlich von Hajo. Und ich fand immer so beim zweiten Mal auch so sehen, ich fand diese aufgereihte Riege da im Treppenhaus unglaublich streng. Also das war so ein Moment, das ist ja so dieses Schlussbild, bis er dann praktisch rausgeht, wo er zum Schluss auch nochmal so zurückguckt und dann kommen wieder diese Blicke von oben. Da fand ich, da habe ich es fast nicht ausgehalten, auch so ein bisschen, weil ich dachte, der Arme, es ist jetzt, weil das ist eigentlich das Schlimmste, diese, ich sag jetzt mal, Spießruten laufen an den Blicken der Hausbewohner vorbei. Da tut er einem ja, also mir hat er da unglaublich leid getan, ehrlich gesagt.
Ja, da tut einem auch leid, mir tat er auch leid, aber genau, was du sagst, Spießrutenlauf. Ich habe gedacht, nee, ich finde das wichtig und auch zu zeigen, wie schnell sich dann von 0 auf 100 die Haltung zu einem Menschen ändern kann. Also alle hatten ja plötzlich eine komplett andere Haltung zu ihm. Das ist ein bisschen wie im Mittelalter, also dass er nicht im Fegel auf dem Feuerscheiterhaufen gelandet ist. Ne? Und von daher fand ich das eigentlich richtig und auch in dieser Härte und habe es ja auch extra in Zeitlupe gemacht.
Ja.
Also wenn es richtig wehtut. Und dann wird ja zwischendurch die Zeitlupe auch unterbrochen und er guckt ja auch so hoch. Und es war natürlich, ich dachte mir, okay, das ist ein Sieg. Das muss ja auch zelebriert werden, diese gegenseitigen Blicke. Und so kam die Entscheidung, das so zu machen. Aber ich weiß, dass das in der Abnahme auch ein Thema war. Also hätte man natürlich alles ganz anders machen können. Hätte auch einer vielleicht heulen können und ihn umarmen oder in die Wohnung gehen oder sich, ja, keine Ahnung. Aber das war halt so eine Regieentscheidung. Und wenn es jetzt 5 Regisseure gemacht hätten, hätten sie es wahrscheinlich 5-mal jeder anders gemacht.
Weil du das gerade gesagt hast mit der Abnahme, kannst du uns einmal beschreiben, wie so eine Abnahme und mit wem eigentlich abgelaufen ist? Denn wir wissen, das ist immer hinten im Vorführraum gewesen. Das war so ein bisschen Richtung der Komparsenräume hinten. Also da ging man, ihr gingt dann immer so nach hinten, hinterm Ton, am Ton vorbei, dann nach hinten links die Tür rein. Eigentlich ein Raum, den wir als Schauspieler sehr selten betreten haben. Und dann war es ja wirklich so ein Moment, man wusste immer, man hatte, inzwischen war ein anderer Regisseur, andere Regisseurin da und dann kam es eben du auch oder andere eben dann zu dieser Abnahme. Wurden dann alle Folgen auf einmal abgenommen oder wie lief das ab und was war eigentlich deine schlimmste oder schwierigste Abnahme? Weißt du das noch?
Das Ende muss ich mal überlegen. Aber jetzt also erstmal um deinen Anfang, also ist ja in jeder Produktion ein bisschen anders. In der Lindstraße war es genau, war es so, dass wir in der Abnahme hatten wir die Redaktion. Es war ja immer ein Redakteur oder eine Redakteurin und die wechselten auch über die Jahre häufiger. Ich glaube, ich hatte 4 oder 5 RedakteurInnen in meiner Zeit erlebt. Manchmal hatten die auch einen Praktikanten oder einen Auszubildenden dabei. Dann waren das 2 Personen. Dann war, wenn es gut lief, Hans dabei. Meistens an den Anfängen war er dabei. Später war er dann nicht mehr so oft dabei. Es war aber eigentlich gut und wichtig, finde ich, dass Hans eben später von Hanna vertreten, wenn die da war. Dann war natürlich also der Cutter dabei, die Regie, wir beide 5. Und dann war die Dramaturgin dabei. 6, ich glaube, das war's. 6 Personen. Es geht sogar. Ich habe manchmal Abnahmen, da sind 15 Personen. Also das, ich glaube, wir waren so 6 bis 7 Leute, je nachdem immer in den Abnahmen. Und muss man überlegen, ich weiß, das ist verrückt, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das an einem oder an 2 Tagen gemacht haben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man 12 Folgen an einem Tag, gut, das ist ja ein Irrsinn. Also ich vermute, 2 Tage waren es auf jeden Fall. Genau, es waren 2 Tage. Und da ist man zwischendurch auch Mittagessen gegangen und hat schon was besprochen und hat sich dann für den nächsten Tag wieder besprochen. Interessant war, also wenn man die Folgen geguckt hat, es wird immer in allen Produktionen, ich weiß gar nicht, was das für eine warum das so ist, aber es wird eigentlich viel über die Regiearbeit gesprochen, sondern eigentlich über die Drehbücher. Klaus, du wirst es wissen, du warst ja selber lange Autor, auch bei den Campern, da haben wir uns auch mal ein Bewerbungsgespräch gehabt, du und ich. Ich hätte ja fast für die Camper angedreht, habe dann aber doch die Anrainer gemacht, aber egal. du sitzt in der Abnahme, ja, und dann fangen die an, sich über die Drehbücher zu unterhalten. Ja, das da. Und das ist für einen Regisseur unglaublich nervig. So, und wenn sie dann diese Drehbucharbeit hinter sich haben, wo sie merken, na, da haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir einen Fehler gemacht, das hätte man vielleicht anders erzählen können, dann auf die Schauspieler zu konzentrieren. Und Glück hat man eigentlich, wenn sie nur was zu den Kostümen und zu den Masken sagen, weil dann ist es so gut, dass es keine Kritik gibt. Weil es ist ja immer so, dass jeder meint, er müsste ja irgendwas sagen, um seine Berechtigung auszudrücken. Also jeder erzählt irgendwas, was gar nicht immer so relevant ist. Und dann ist das aber meistens in der ersten Folge extrem. Also in der ersten Folge muss jeder nochmal sagen, ich bin Redakteur, ich mache dies, ich mache das, ich mache das. Da wird wahnsinnig viel geredet. Und dann, wenn die sich so alle so ein bisschen beruhigt haben, dann kommt so ein bisschen so eine Kinoatmosphäre und dann wird sich so auf die Folgen eingelassen. Und dann guckt man schon auch, ah, okay, das hat er so gespielt. Ah, dass der an der Stelle schreit, das finde ich jetzt nicht so gut. Hat Hans mal gesagt bei dem Nico im Treppenhaus, ich hätte es besser gefunden, er hätte das leise gesagt. Nee, ich nicht, es ist ein Kind und der schreit, es ist ein Junge. So.
Also da brauchst du auch starke Nerven.
Ja, da braucht man auch starke Nerven. Also man muss schon Dinge auch verteidigen. Oder wir hatten die Geschichte, wo Paul sich in Tanja verliebt. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Und wir haben das natürlich auch wie in dem Film Der Mann der Friseuse, natürlich über Reize. Also Paul verliebt sich nicht aus irgendwelchen intellektuellen Gründen in diese erwachsene Tanja, sondern dann hatte mich die damalige Redakteurin abends zum Essen eingeladen. Das war schon vorher ein Thema, weil die Redakteure, da geht es ja immer also sehr oft darum, ist das erlaubt? Darf man das? So, und sehr viel Angst steckte oft hinter. Dann hat sie gesagt, ja, das kann man doch nicht erzählen, dass dieser Junge sich in die Brüste von Tanja und dadurch in Tanja verliebt und man die Brüste immer sieht. Das muss doch irgendwie was anderes sein, dass er vielleicht Mitleid mit ihr hat.
Oh Gott.
Er zu feiern Weihnachten alleine. Ja, und das habe ich gesagt, ja, das tut er vielleicht, nachdem er sich verliebt hat, hat er Mitleid, weil er mitbekommt, dass sie Weihnachten alleine ist. Das interessiert ihn aber auch nur, weil er in sie verliebt ist und nicht umgekehrt, sag ich. Und ein Junge, der so viel Altersunterschied hat, natürlich verliebt er sich in die Brüste oder in irgendwelche sexuellen Reize, sag ich. Und wenn du das nicht willst, dass wir das erzählen, dann muss es jemand anders drehen, dass ich kann das nur so erzählen. Dann hat sie gesagt, ja, okay, du kannst ja den Busen... Naja, dann habe ich ihn natürlich besonders oft gedreht, weil ich wusste, er wird ja rausgeschnitten. Also musste man ihn ja 5-mal drehen, damit er 2-mal drin bleibt oder so, ja. Und das war echt ein hartes Thema. Das war bei alle haben es ganz toll gespielt.
Fantastisch.
Paul und Tanja. Und auch da hat man natürlich mit dem Kind gesprochen, der ja auch schon ein Jugendlicher war fast. Also, dass er sich nicht doof fühlt.
Aber musstest du denn nach einer Abnahme jemals was ändern oder was nachdrehen?
Naja, ändern ist gar nicht so ungewöhnlich. Das heißt auch gar nicht, dass die Abnahme gut oder schlecht war. Ändern sind ja manchmal nur, manchmal eine Kleinigkeit, man versteht was nicht, dann wird es nachsynchronisiert. Oder man denkt, ist eigentlich diese vor der Szene kommt, weil eigentlich ist die Szene so stark und dann die danach kommt, die fällt so ab, können wir die nicht tauschen? Und dann tauscht man vielleicht einfach Bilder, ja, so. Oder man sagt, der Pan, das ist ja immer die Szene vorm Cliff, ist eigentlich viel spannender als der Cliff. Lass uns das tauschen, lass uns den Cliff als die vorletzte Szene nehmen.
Wie heißt die Szene vorm Cliff?
Penultima.
Pan?
Kurz davor. Hab
ich noch nie gehört.
Kurz vorm Ende.
Mhm. Richtig cool, also wirklich... ganz faszinierende Einblicke, die du uns da gibst, Kerstin, bin ich richtig super, habe ich so auch noch nie gehört. Aber das finde ich auch eben so klasse, dass ihr dann einfach auch mal Szenen tauscht und dass dadurch dann so viel entstehen kann in der Dramaturgie. Lass uns aber noch mal ganz kurz zurückkommen zur Folge, über die wir heute gesprochen haben, denn ein ganz wichtiges Thema fand ich eben den Realismus dieses SEK-Einsatzes. Und da hast du mir vorhin ein bisschen was erzählt. Erzähl uns mal das, was du darfst, denn ein paar Dinge waren fast ein bisschen, riskant. Aber diese Szene lebte eben dadurch, dass alles so realistisch war. Und du hast mir gesagt, das waren auch echte SEKler. Also wie war da die Vorbereitung, dass das eben dann auch so gut rüberkam? Das müssen wir zum Schluss unbedingt nochmal besprechen.
Und noch dazu, gibt es eigentlich eine Filmabteilung beim SEK oder bei der Polizei?
Genau das ist es nämlich, Klaus. Das kommt jetzt. Ah. Pass auf.
Ja, also es gibt ja Medienbeauftragte bei der Polizei und auch beim SEK und an die wendet man sich dann. Und als wir die Buchbesprechung hatten mit den Autoren und Hans, da war schon von vornherein, hat man das diskutiert, da haben sie überlegt, ob man das mischen kann, ob man nicht einfach Polizisten nimmt und ein paar Komparsen, glaube ich. Schnell sind wir gemeinsam übereingekommen, dass das nicht geht. Also, dass man wirklich ein richtiges Sondereinsatzkommando haben muss. Und da gab es damals eine Truppe in Köln, die haben sich, sagen wir mal, selbstständig gemacht von dem SEK weg und haben sich wirklich spezialisiert auf Film- und Fernsehaufnahmen. War aber eine richtige SEK-Gruppe, die aus bestimmten Gründen sich ein bisschen anders hin orientiert haben. Und die sind dann zu mir in den Container gekommen, der Einsatzleiter. Er hatte das Buch natürlich vorher bekommen, wusste, um welche Szenen es geht, wollte von mir genau wissen, wie das aussehen soll. Dann haben wir besprochen, wie viele Einsatzfahrzeuge brauchen wir. Dann hatten die auch so einen Rambock, mit dem haben sie, oh, das haben wir aus der Folge aber wieder rausgeschnitten, weil jeder Lindenstraßengucker weiß, die Haustür war immer offen. Also das haben wir dann wieder rausgenommen, aber wir haben schon genau besprochen, also wie kommen die an? Das haben wir, um das zu beschleunigen, ich habe ja die ganze Folge mit Handkamera gedreht, haben wir das mit Drohnen gemacht. Wir sind denen entgegengeflogen, wir sind denen hinterhergeflogen. Wir sind auch, als sie durch den Hof gehen, auch hinterhergeflogen. Und auch im Treppenhaus und in der Wohnung, alles mit Handkamera. Und wichtig war eben auch, die wussten halt ganz genau, wie man eine Wohnung stürmt, Faser nimmt, wie man das Gewehr mit dem roten Laserpunkt, den man ja gesehen hat, auf ihn richtet. Und das waren richtige Profis. Die haben ja dann bei Hans in der Küche ihr Lager eingerichtet. Und das war faszinierend für mich, wie viel Spaß die aber auch dabei hatten, also das in diesem Spiel zu inszenieren. Und wie realitätsnah das doch letztendlich auch alles war. Ja, also... Aber wie gesagt, das war ein echter SEK-Leiter, das hätte man mit Komparsen nicht machen können.
Also genau das ist auch rübergekommen. Ich fand es wahnsinnig spannend und mir ging der Blutdruck hoch beim Gucken und das war alles sehr, sehr authentisch. Also wie du schon sagst, da kann man nicht immer einfach nur mit Komparsen arbeiten. Und ich bin wirklich neugierig, in wie vielen Filmen oder auch international gedrehten Filmen das so ist, dass man da mit echten Profis arbeitet, damit es eben dementsprechend rüberkommt.
Ich war auch so ein bisschen immer hin und her gerissen, also mit dieser Entwicklung auch von Hajo Scholz bis zu diesem Punkt. Aber der Rolf hat das nochmal sehr gut in der WhatsApp-Gruppe, vielen Dank dafür, so zusammengefasst, dass eben so wahnsinnig viel passiert ist bei ihm. Es ist, Bertha ist gestorben, Sabrina ist gestorben, dann ist auch noch die ganze, also nach Sabrina wollte er ja, hat er ja sogar Selbstmordgedanken gehabt und so. Dann kam die ganze EHEC-Geschichte. Da war in der Patientenverfügung auch, er möchte nicht wiederbelebt, also er möchte nicht keine lebensverlängernden Maßnahmen haben. Darüber hat Angelina sich aber hinweggesetzt. Dann ist er nach dem, also aus diesem Koma erwacht und er sagt ja auch in dieser Folge, seitdem habe ich einen Knacks. Ja? Also merkt er selber auch, da hat er einen Knacks. Und all das auf einmal. Und dann zum Schluss bleibt ihm eigentlich nur noch die demente Mutter, die dann stirbt, weil Erich diesen Wagen wegwinkt, der eigentlich die Mutter retten soll. Und das alles auf einmal. Also wenn man das mal, deswegen auch vielen Dank für diese Zusammenfassung, wenn man das auf einmal so sieht, dann kann man das total verstehen, dass er wirklich auch so durch den Wind und verzweifelt ist. Und das merkt man ja auch in dem Moment, wo er die beiden freilässt, wo er ja, er weiß ja als ehemaliger Polizist auch, was jetzt als nächstes passieren wird. Ne?
Also ich fand die Zusammenfassung auch gut, ging mir genauso wie dir. Und das wird ja auch nochmal in der Folge, zählt er das ja auch im Wohnzimmer auf, während die ja noch gefesselt und geknebelt sind. Ganz interessant, ja. Habe ich auch so, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, aber selbst wenn er das da alles aufzählt, man wird, weil man so nah noch bei Erichs Tod ist, weil das ja immer an dieser Erzählung mit Erichs Tod gebunden ist, man wird kein Mitgefühl für ihn an der Stelle entwickeln, aber das ist so wichtig. Und deshalb haben wir diese Szene in der Küche so inszeniert, da musste ich eben fast selber nochmal heulen, als ich es geguckt habe. Ja, wenn der Scholz zu Lea sagt, er erzählt ihr, wie die Mutter war, Lea, deine Mutter, ich kann mich an deine Mutter noch ein bisschen erinnern, sie war sehr sanftmütig und dann zählt er alles so auf. Und wenn er dann sagt, was bleibt, Lea? Was bleibt? Was bleibt? Das ist der Moment, finde ich, wo er einen echt kriegt, wo man diese unglaubliche Verzweiflung und Einsamkeit einfach spürt. Ja? Und das war mir so wichtig, dass wir diesen Moment haben, bevor wir ihn dann auf Nimmerwiedersehen abführen. Ne?
Kerstin, wann hast du erfahren, dass die Lindenstraße zu Ende ist? Und wie?
Naja, eigentlich erst, als ich weg war. Wie gesagt, 2018 habe ich gesagt, ich kann nächstes Jahr nicht kommen. Ich möchte Soko Wismar drehen. Ich wollte kommen. Das hatte mir dann Hanna auch fest zugesichert, hätte sie auch gehalten. Und dann habe ich 2019, als ich Soko Wismar gedreht habe, erfahren, dass es kein 2020 mehr gibt. Also eigentlich sehr aktuell, als das dann passiert ist, ja.
Was kommt jetzt im nächsten Jahr? Also in diesem Jahr? Was kommt in diesem Jahr? Was machst du?
Ach, was ich drehe? Ach, ich habe ja seit der Lindenstraße viele unterschiedliche Projekte gemacht. Also ich habe ja auch dann auch tägliche Projekte, habe ja Sturm der Liebe gemacht, habe Rote Rosen gemacht. Dann habe ich Großstadtrevier gedreht, dann habe ich Soko Wismar gedreht. Dann habe ich jetzt viele Jahre in aller Freundschaft gedreht und jetzt als nächstes drehe ich wieder die Fallas. Da haben ja auch mal unsere Annemarie Wendel mitgespielt, Marie-Louise Meyer. Und die Fallas ist ja auch, hat ja auch so ein bisschen was, allerdings mit Lokalkolorit, wie die Lindenstraße, weil gibt es ja auch schon, glaube ich, 35 Jahre fast. Ist ja auch eine Familienserie, also eine Bauernfamilie im Schwarzwald.
Ja.
Aber auch mit sehr vielen jungen Leuten mittlerweile.
Das ist Südwestfunk, oder?
Ja, genau. Und läuft auch immer sonntags und macht auch wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ist von der Stimmung auch ähnlich so wie die Lindenstraße, wie ein großes Ensemble, wie eine Familie. Und nochmal ein bisschen anders, weil es aber eine Eigenproduktion des SWR ist. Also alle arbeiten unter dem gleichen Dach. Das war ja bei der Lindenstraße immer ein bisschen anders. Es hatten ja Leute, die beim WDR gearbeitet hatten. Und dann waren manche bei Geißendorfer angestellt. So, das ist ja der Unterschied eigentlich. Ja. Genau.
Kerstin, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest?
Mich hat ja irgendjemand gefragt, ob ich mir vorstellen kann, warum die Lindenstraße irgendwie eingestellt wurde, nicht?
Ja.
Aber das ist ja eine Frage, die kann man gar nicht in dieser kurzen Zeit beantworten. Also da gibt es ja so viele Gründe. Manche sagen, es lag an den Quoten, die nicht mehr so gut waren. So die Geschichten vielleicht ein bisschen schwächer wurden. Also das war mal, Hans war ja immer, was ich toll fand, das war eine Produzentin-Persönlichkeit. Sowas gibt's heute kaum noch. Sowas gibt's vielleicht Ziegler-Film, ne? Eine Produzentenpersönlichkeit, der hat dieses Ding geliebt und er hat es gestemmt. Und so ein Ding kann eine Person. Und mein Gefühl ist schon, seit er sich so ein bisschen zurückgezogen hat, wurde es ein bisschen schwieriger mit den Geschichten. Also das ist so eine Sache, glaube ich. Und dann ist es so, dass ich glaube, dass die sind ja so quotenkrank beim Fernsehen. Es gibt ja viele Serien, die eingestellt wurden wegen der Quote, obwohl sie auch immer noch sehr, sehr gut waren, weil man viel zu spät gemerkt hat, dass die Leute nicht mehr linear gucken, diese Fragen aus Fernsehen. Warum auch, wenn es die Mediathek gibt? Also warum soll ich mich von meinem Fernseher versklaven lassen, wenn ich es eine Viertelstunde später auch gucken kann? Und ich glaube, das ist so ein bisschen deutsche Bürokratie, dass man dann mit diesen Quoten bürokratisch, dass man da zu kleingeistig drauf geguckt hat, würde ich sagen. Ja, dann gab es vielleicht auch ein paar Geschichten, wo die Leute, weiß ich nicht, also es gab ja diese Geschichte auch mit Sunny, wo Tanja mit dieser Transsexuellen zusammen ist, fand ich eine großartige Geschichte. Fand auch ganz toll, dass ja da auch Transsexuelle eingeladen wurden als Berater. Und ich mag auch Martin Walde sehr gerne als Schauspieler und als Mensch. Ich weiß aber, dass Leute immer Schwierigkeiten hatten mit dieser Geschichte. Musst du natürlich gut erzählen, damit die Leute da mitgehen. Ne? Weil der war ganz ehrlich, der Martin hat von Anfang an gesagt, ich bin Bodybuilder und ich werde auch Bodybuilder bleiben. Du kannst aber eine transsexuelle Geschichte nicht mit einem Bodybuilder erzählen. Ich glaube, also ein Zahnrad von vielen, da hätte man sich einfach mal trauen müssen und mehr Zeit nehmen müssen und mal einfach einen transsexuellen Schauspieler besetzen. Das ist so ein Punkt. Ein Punkt, wenn man so eine Geschichte über so viele Jahre erzählt, da muss man sie gut und richtig erzählen. Das ist nur ein Beispiel. Und da will ich jetzt gar nicht den Martin diffamieren, der kann gar nichts dafür. Aber es ist so ein Punkt, ja.
Aber er war so wundervoll und er war eben auch so wundervoll als Mann. Und ich glaube, das war einfach als Zuschauer, ich habe das auch so empfunden damals, schwierig. Denn man hätte ihn im Grunde gerne als Mann weiter gesehen, weil er da auch so wunderbar funktioniert hat. Und obwohl man natürlich dann auch die Liebe für ihn hatte als Transfrau, wurde diese Geschichte dann doch nicht konsequent weiter verfolgt. Also man hat das Gefühl gehabt, wurde dann doch so ein bisschen wischiwaschi nach einiger Zeit. Und da bin ich ganz bei dir. Und ich denke, heutzutage hätte man direkt da dann auch wirklich einen transsexuellen Schauspieler besetzt. Einfach weil die Zeiten auch so sind. Nee, man hätte, ich meine, es heißt ja nicht, dass ein Bodybuilder nicht auch eine Frau sein möchte. Also ich glaube, das gibt's sogar auch. Ich glaube, ich folge sogar einer auf Instagram, die mal ein Mann war und eine Transfrau ist und unglaubliche Muskeln hat. Aber ja, die Zeiten haben sich einfach sehr verändert. Und gerade auch in den Jahren, seitdem die Lindenstraße eben nicht mehr läuft, hat sich so viel verändert, dass man, ich glaube, viele Dinge jetzt anders anpacken müsste. ganz einfach auch, dass sie funktionieren und auch für das veränderte Zuschauerverhalten funktionieren.
Wir sind ja, es gibt eine Folge, da bin ich mit Marie-Louise Meyer nach München geflogen, weil wir im Rathaus mit dem Bürgermeister Ude gedreht haben. Ja. Das war da hat sie so eine Fahrradsternfahrt von Köln nach München organisiert. Und das macht so viel, wenn du wirklich auf einmal durch diese Stadt läufst, in diesem Rathaus bist, dann glaub, eine bayerische Serie ist, die in München spielt und nicht in Köln im Studio. Da hätte man hin und wieder mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, finde ich, und einfach mal so ein paar Dinger raushauen müssen, mal ja in den Bergen in München. So.
Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Das ist ganz wunderbar. Ich glaube, die Fans haben sehr, sehr viel Spaß an den vielen Geschichten, weil das natürlich auch bei den Fantreffen oder so waren ja nie Regisseure dabei oder sehr selten, wenn wir eingeladen wurden. Und in der nächsten Woche, ihr Lieben, sprechen wir über eine ganz besondere Folge, die wird Rebecca ganz besonders freuen, beziehungsweise vielleicht auf eine Idee bringen, könnte man das nicht in Speyer auch machen? Und zwar ist es die Folge 697 und die heißt Schlüsselkind und das ist bei ARD die Staffel 14, die Folge 21 und das Ganze ist aus einem Lieblingsjahr von Rebecca auch 1999. Kerstin, vielen Dank und wir sagen jetzt mal Tschüss, ihr Lieben. Wie immer war das jetzt auch heute eure Linsenstraße mit Rebecca Simonet-Barum,
mit Klaus Vincent und Kerstin Krause
und die Titelmusik komponierte und sprach Stefan Runge.
Und die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist eine
Hauptsache
Produktion. Wir versuchen es immer wieder. Aber es klappt. Wir arbeiten uns langsam
irgendwann
an.
Irgendwann sitze ich auf deinem Schoß und dann klappt das. Ich habe euch lieb.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
An diesem Ort in der Lindenstraße, was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase, das Leben mit euch war so schön.